Wart ihr eigentlich schon mal bei Emma Fisch? Das ist ja so eine Location, über die viele gerne reden, weil es einfach auch ziemlich nett ist. Es ist so eine große Halle am Volksgarten, auf so einem Parkplatz eigentlich. Und da wird Fisch gebraten und Gemüse. Ich war da vor Jahren mal, ich muss sagen, kulinarisch fand ich es okay. Es war jetzt nicht der Oberburner, aber es war ganz nett. Und was ich auch sehr charmant dort finde, auf diesem Hinterhof, ist auch britische Biere, Brauart. Ein Laden, wo man super viel verschiedene Craft-Biere aus Großbritannien findet. Also eigentlich ein wirklich netter Ort. Allerdings wird er jetzt platt gemacht. Dort werden studentische Wohnapartments entstehen. Und natürlich sind die Leute, die diese kultigen Locations schätzen, sehr traurig darüber. Ich empfehle euch sehr, die Geschichte dazu zu lesen, denn es ist wirklich ganz spannend, was dahinter steckt. Und es beleuchtet so ein bisschen ein Problem in Düsseldorf. Düsseldorf braucht Wohnungen, und zwar viel mehr Wohnungen. Das war schon vergangene Woche hier Thema. Um die Wohnungsbauoffensive der Stadtregierung gibt es aber Streit. Und mein Kollege Alexander Esch kennt die ganze Geschichte. Das ist Thema 1 heute hier in dieser Episode. Hühnerhalten ist ein bisschen zum Trend geworden, seit der Pandemie. Ja, Hühnerhalten, ihr habt richtig gehört. Wie geht denn das? Und wie geht es in einer Stadt wie Düsseldorf? Julia Nemesheimer hat sich mit Hühnerhalterinnen und Haltern getroffen und mir davon erzählt. Und das dritte Thema, 9-Sterne-Restaurants gibt es in Düsseldorf. Das ist nichts Neues, sondern war 2023 auch schon so. Die Liste, die der Guide Michelin Ende März vorgestellt hat, sieht aber trotzdem etwas anders aus als vorher. 2 Restaurants stehen nicht mehr drauf, 2 Restaurants sind Neuzugänge. Mit einem von Düsseldorfs 9-Sterne-Köchen habe ich neulich ein Interview geführt. Heute hört ihr einen Ausschnitt. Lukas Jacobi vom 2023 über seinen Platz in der Stadt, seinen Weg zum eigenen Laden und seine Küchenphilosophie gleich hier. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 310 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,39 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Sebastian hat mir eine WhatsApp an 0160 80 80 844 geschrieben. Guten Morgen, Helene. Der Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist schlimm. Sucht man nach Single-Wohnungen, findet man einfach nichts unter 15 Euro pro Quadratmeter. Wenn etwas modernisiert wird, geht der Hang eher zu Steinwüste und Solar oder Umrüstung auf Fernwärme wird nicht als lukrativ angesehen. Dass in Wien die Miete günstiger ist, aber an Bedingungen geknüpft sind, sehe ich auch eher missgünstig. Ja, vergangene Woche ging es ja im Podcast um Wohnungsbau in Wien. Da werden seit 100 Jahren reichlich Sozialwohnungen gebaut, viele verwaltet eine Stadttochter. Und das merkt man auch an recht günstigen Wohnungen dort. Davon sind wir in Düsseldorf mindestens 100 Jahre entfernt. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und deshalb hat Oberbürgermeister Stefan Keller vor ein paar Monaten eine Wohnungsbauoffensive angekündigt. Eine Abkehr von der bisherigen Politik ein Stück weit und ein bisschen der Versuch, was Neues zu starten. So richtig scheint es aber nicht zu laufen. Es gibt Streit um diese Wohnungsbauoffensive und Kommunalpolitik-Experte Alexander Esch aus der Lokalredaktion hat dazu recherchiert. Willkommen zurück im Podcast.
Ja, hallo. Danke dir.
Lass uns das doch mal gemeinschaftlich aufdröseln. Bis vor, ein paar Monaten war das Maß aller Dinge und der Quell der Hoffnung ja das Handlungskonzept Wohnen, was vorsah, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ein gewisser Teil von Wohnungen Sozialwohnungen sein müssen, also öffentlich geförderter Wohnraum, der dann auch sehr günstig angeboten wird, aber eben nur für Leute, die einen Wohnberechtigungsschein haben, weil sie ein niedriges Einkommen haben. Und ein anderer Teil von Wohnungen, der gebaut wird, preisgedämpft sein soll, also die Mieten so mittelteuer sein sollen, sodass sich, sagen wir mal, ein normaler Mensch mit einem normalen Einkommen das irgendwie noch leisten kann. Und der Rest der Wohnungen, die kann der Vermieter dann zu einem Preis anbieten, wie er lustig ist, richtig?
Genau, ja, hast du richtig zusammengefasst.
Und Stefan Keller hat aber vor ein paar Monaten festgestellt, das funktioniert so nicht. Es wird nicht genug gebaut in Düsseldorf. Und die Analyse, die ich gelesen habe, war, das sagt die Stadt, das liegt daran, dass zum Beispiel dieser preisgedämpfte Wohnraum dann am Ende doch so teuer angeboten werden muss oder müsste, um das gegenzufinanzieren, weil Bauen so teuer ist, dass das eigentlich einfach auch abschreckt vom Bauen, ja?
Ja, genau. Also das mit diesem preisgedämpften Wohnen hat unterm Strich nicht so richtig gut funktioniert. Deswegen hat man diese Quote jetzt angepasst und ist jetzt bei einfach der Hälfte gelandet, die dann bei neuen Projekten öffentlich gefördert umgesetzt werden muss. Mhm. Aber es stimmt, glaube ich, nicht so ganz zu sagen, deswegen ist jetzt weniger gebaut worden in der Stadt, sondern das sagen schon eigentlich alle ziemlich einhellig, dass das eben damit zu tun hat, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, die Baukosten so stark gestiegen sind und die Folgen sehen wir ja auch allenthalben in der Stadt mit Rohbauruinen quasi von pleitegegangenen Unternehmen und so weiter. Also einfach diese massive Krise der Baubranche, die jetzt da nach und nach durchschlägt und dafür sorgt, dass immer weniger Neubauprojekte angegangen werden in der Stadt.
Ja, manchmal wünscht man sich ja sogar eine Rohbauruine. An manchen Stellen sind die Projekte einfach nie begonnen worden oder es blieb bei einem großen Loch. Aber also das ist ja der Teil der Analyse, wo sich letztlich alle einig sind. Ne? A, wird nicht genug gebaut und die Anzahl der Baugenehmigungen ist rückläufig. Das ist nicht gut. Und B, wahrscheinlich liegt es daran, dass Bauen zu teuer ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann die Stadt dagegen unternehmen? Und deswegen hat Stefan Keller 2023 die Wohnungsbauoffensive ja verkündet. Was war denn im Prinzip seine Idee?
Ja, also das, letztendlich geht es schon um so ein Gesamtkonzept mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, die da verfolgt werden. Ein Teil davon war, dass man mit Grundstücken, bei denen es lange nicht vorangegangen ist, aus unterschiedlichen Gründen, einfach weil es verschiedene Eigentümer gibt, irgendwie Altlasten, die das Grundstück belasten und so weiter, aber einfach zähe Projekte, dass man die jetzt nochmal systematisch sich vornimmt und da nochmal Druck drauf gibt, dass eben da, wo die Stadt ja dann auch was tun kann, weil sie eben Miteigentümer von solchen Grundstücken ist, das da nochmal voranbringt. Hm. Und da gab es eben Vereinbarungen dann dafür, wie man jetzt mit relativ kurz getakteten Planungsschritten dann auch Fortschritte quasi messbar macht. Und das war so ein Teil davon. Also schon auch darüber hinaus geht es auch natürlich um diese großen Brachflächen wie Adler. Hier haben wir ja auch im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen, Glasmacherviertel zum Beispiel. Wie kommt man da eigentlich jetzt weiter, obwohl die Stadt jetzt da kein Eigentümer ist? Das ist schon auch Teil davon, dass man damit die Instrumente auch, die vielleicht gesetzlich da sind, nutzt, um da auch nochmal ranzukommen, dass man am Ende sagt, wenn da es nicht weitergeht, dass man dann als Stadt quasi selber zum Eigentümer dieser Grundstücke wird. Das nennt sich dann städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, ist so ein Instrument, wo man dann Zugriff haben könnte auf so ein Grundstück, das dann eben kauft zum Verkehrswert. Und dann sagt so, wir entwickeln jetzt selber. Das ist so ein zweiter Baustein. Das Handlungskonzept Wohnen hatten wir eben schon angesprochen, war auch ein weiterer Baustein dieser Wohnungsbauoffensive.
Ja, also ich meine insgesamt lauter Bausteine, die es eigentlich schon vorher gab, oder? Man müsste sie nur mal anwenden.
Ja, stimmt. Das ist auch eine Kritik, die es aus der Politik zum Teil immer wieder gibt. Also zum Beispiel diese 10 Grundstücke, die jetzt da so nach vorne gestellt wurden, haben die Grünen gesagt, ja, haben wir eigentlich ja die ganze Zeit schon diese Projekte und es geht nicht so richtig voran. Aber vielleicht bringt es natürlich auch was, das jetzt nochmal so mit dem öffentlichen Druck und dem Fokus darauf und auch mit einem systematischeren Vorgehen der Verwaltung, mit einer höheren Priorisierung, da nochmal ranzugehen. Und wenn man so will, Enteignung oder städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, das sind natürlich schon ganz neue Schritte, die so eine Stadt Düsseldorf jetzt da gehen will, auch vielleicht auch andere Städte in Deutschland sind da so dabei zu überlegen, wie kann man das rechtlich jetzt am geschicktesten anstellen. Das ist dann schon auch gewissermaßen Neuland, das man da betritt.
Naja, und es ist vielleicht auch für einen CDU-Oberbürgermeister nicht so einfach, sowas wie Enteignung in Erwägung zu ziehen. Das muss man ihm vielleicht auch ein Stück weit zugutehalten. Aber leider ist es natürlich.
Stimmt
auch,
natürlich nicht ganz der Begriff, das ist so ein bisschen zugespitzt.
So würde er das sicherlich auch nicht sehen. Aber ich meine, gut, er stellt sich auch auf eine große Immobilienmesse wie die MIPIN in Cannes, ne? Und verkündet da irgendwie große Projekte. Das ist natürlich auch sowas, wo vielleicht der ein oder andere, wie zum Beispiel Sebastian, der sagt, ich finde keine Wohnung in dieser verdammten Stadt, sagt ja sehr witzig, ne? Hier werden irgendwie tolle, weiß ich auch nicht, Bürohochhäuser gebaut und wir denken darüber nach, die Königsallee irgendwie umzubauen, aber an solchen Projekten scheitert es dann, weil man irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, da mal ein bisschen was zu reißen. Also da kann ich auch so ein Stückchen vielleicht verstehen, dass man da irgendwann auch mal ein bisschen angesickt ist, so als Düsseldorferin oder Düsseldorfer. Unterm Strich ist es jetzt ja aber so, also das ist alles gut und schön und so, da ist aber jetzt, muss man leider wirklich auch sagen, kann man jetzt noch nicht sagen, dass da so wahnsinnig viel auf die Straße gekommen ist seit dieser Ankündigung. Vielleicht passieren da im Hintergrund Dinge, aber jedenfalls so ist mir jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, dass da irgendwie sich sehr viel bewegt hat. Aber das ist natürlich auch was, das dauert einfach wahrscheinlich ein Stück weit. Bauen ist ja nun mal ein längerer Prozess. Aber die SPD, die ja diese Wohnungsbauoffensive auch politisch mitgetragen hat, obwohl sie sich in der Opposition befindet, haut jetzt doch so ein bisschen auf den Tisch und sagt, also irgendwie läuft es nicht und gefällt uns nicht. Was kritisieren die konkret?
Ja, vielleicht muss man einmal genau das nochmal so zur Einführung erklären. Es gibt natürlich eigentlich eine schwarz-grüne Kooperation. Und dann gab es damals diesen parallel zur Ankündigung quasi oder kurz vorgeschaltet zu dieser Ankündigung der Wohnungsbauoffensive den sogenannten Operndeal zwischen SPD und CDU. Obwohl eben, wie gesagt, CDU und Grüne eigentlich die Mehrheitskooperation bilden. Hintergrund war, die Grünen haben diesen Neubauprozess Opern nicht mehr mitgetragen, sind da quasi abgesprungen und die CDU brauchte quasi jemanden, der ihr da hilft und die Mehrheit sichert. Und da war die SPD zu bereit, aber eben schon geknüpft daran, dass man eben dann, wenn man sich eine Oper leistet, auch bitte sich als Stadt einsetzt und sich auch leistet, dass hier vernünftig Wohnraum geschaffen werden, dass eben so jemand wie Sebastian vielleicht in einer gewissen Zukunft ist doch etwas leichter mal wieder hat, hier Wohnungen zu finden. Ist ja wirklich ein existenzielles Problem für viele Menschen, muss man ja schon sagen. Mietpreisen gehen immer weiter durch die Decke. Das ist natürlich ein gravierendes Problem. Und so kam es, dass eben plötzlich CDU und SPD an dieser Stelle gemeinsam Politik gemacht haben, wenn man so will, auch wenn dann der OB am Ende das vorgestellt hat und präsentiert hat und das mit ihm verknüpft ist, diese Wohnungsbauoffensive. Aber die SPD schreibt sich das eben mit auf die Fahne.
Also die haben gesagt, wir unterstützen eure Pläne, eine neue Oper zu bauen. Da ist ja im Prinzip die Frage gewesen, ne? Machen wir die alte Oper platt und bauen eine neue oder versuchen wir die alte Oper noch irgendwie hinzukriegen? Und ein bisschen auch ein Stück weit war immer die Frage, wohin mit dem guten Stück? Und da hat die SPD gesagt, okay, wir unterstützen das, aber wir möchten ganz gerne, und da haben sie sich, glaube ich, auch recht konkrete Dinge auserbeten, ne? Also es ging da so richtig um einzelne Projekte, wo sie gesagt haben, nee, da wollen wir aber so und so viel Prozent preisgedämpften oder geförderten Wohnraum und so weiter. Also das war schon, ich weiß, wir haben hier im Podcast darüber auch ein bisschen kontrovers gesprochen, weil ich auch das Wort Kuhhandel benutzt habe, weil ich schon auch fand, da vermischen sich auch so ein bisschen Dinge. Kann man gut oder schlecht finden, das ist halt Politik, ne? Aber also da wurde auch richtig gehandelt irgendwie, geschachert.
Schon, absolut, ja. Also das kann man schon auch als Deal bezeichnen, auch wenn man immer nicht so ganz hinter die Kulissen blickt. Aber finde ich auch und ist natürlich auch kritisiert worden, aber am Ende ist es nun mal so, dass das aneinander geknüpft wird, auch wenn die SPD dann immer wieder zum Teil betont, ja, aber es ist jetzt nicht die Grundbedingung dafür, also das eine bedingt das andere jetzt nicht unbedingt, sondern das soll schon unabhängig voneinander betrachtet werden. Ne? Also gibt es da vernünftige Ideen für die Oper, dann tragen wir das auch mit, weil wir finden, eine Oper ist wichtig für die Stadt und so weiter. Und nicht, wir unterstützen jetzt die Oper, obwohl wir das eigentlich Quatsch finden, aber immerhin kriegen wir dafür jetzt 8000 Wohnungen bis 2030. Mhm. Das soll wird immer wieder betont, dass das so einfach natürlich jetzt auch nicht ist. Aber doch, es gibt diese Verknüpfung. Und die steht jetzt am Ende, muss man sagen, nicht am Ende, sondern die steht derzeit so ein bisschen in Frage. Und das liegt daran, du hast diese konkreten Ziele, die vereinbart wurden, angesprochen. Da geht es vor allem um 10 Grundstücke, bei denen es eben nicht so richtig vorangeht, wo die Stadt Miteigentümer ist, wo die SPD eben mit der CDU oder mit OB ja so verhandelt hat, wie soll es denn jetzt da weitergehen und sich bestimmte Zeitziele auch gesteckt hat. Und da kommen die jetzt mehr und mehr zum Ergebnis, dass eines nach dem anderen dieser Projekte jetzt diese Zeitschiene reißt und das einfach nicht mehr übereinstimmt und die jetzt ihren Ton auch sehr verschärft haben in wirklich mehr als eine Handvoll Pressemitteilungen in den letzten 2 Monaten, weil die sich auch alle diese 10 Grundstücke jetzt nach und nach ansehen und dann mal sich vor Ort ein Bild machen, so ein bisschen symbolisch natürlich, aber gleichzeitig eben auch so ein Zwischenfazit ziehen, wie geht's denn jetzt voran und da sehr eindeutig für sich zum Ergebnis kommen, nee, funktioniert nicht und sehr scharfe Kritik am OB üben, nennen sie auch selber so, werfen eben da Planlosigkeit vor und da wird das Versprechen nicht gehalten und in der letzten Pressemitteilung stand dann plötzlich auch drin, ja, und übrigens, das mit der Oper, das läuft jetzt auch nicht von alleine weiter. Und das lässt natürlich dann doch aufhorchen an der Stelle. Also auch, ich habe jetzt mit Frau Proschmann eben nochmal telefoniert, von
die Vorsitzende der SPD,
Co-Vorsitzende ist. Und die sagt ja, wenn wir jetzt den Eindruck haben, da wird die Vereinbarung nicht eingehalten von der anderen Seite in Richtung Wohnungsbau, dann wird es schwierig für uns, diesen Opernprozess so weiterlaufen zu lassen. Oha, kann man so sagen.
Ja, super spannend irgendwie, ne, weil also einerseits, die machen Druck, ne, die sagen so, also Freunde, wenn es eine Vereinbarung gibt, dann muss hier auch was passieren und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wer sonst, wenn nicht die Opposition, soll diesen Druck machen, ne? Also es muss ja jemand hingehen und sagen, hör mal Keller, du hast hier bestimmte Dinge versprochen, jetzt mach aber auch mal sozusagen. Und da offensichtlich ist das schärfste Druckmittel, was sie haben, solche Vereinbarungen dann in Frage zu stellen, zu sagen, ja, dann können wir aber auch an der anderen Stelle nicht mitmachen. Jetzt stelle ich mir natürlich sofort die Frage, ob sie da nicht wirklich ein bisschen hochpokern, weil wenn sie das platzen lassen, also ist das im Sinne der SPD? Denn dieser Prozess, dass die Oper an der Heinrich-Heine-Allee an irgendeinem Punkt abgerissen wird und dass dort eine neue gebaut wird, das ist ja jetzt schon, also man kann jetzt nicht sagen, dass es schon auf dem Weg ist, aber zumindest die Planung ist schon auf dem Weg. Also es ist schon klar, dass das passieren soll irgendwie, ne? Und wenn die jetzt sagen, nee, das machen wir nicht, dann ja, dann hängt schon auch vieles in der Luft und da stelle ich mir schon die Frage, ist das das, was die SPD eigentlich will oder müssen sie dann auch so ein bisschen in den sauren Apfel beißen? Nee,
explizit nicht. Nee, das wollen sie auch explizit nicht. Sie wollen jetzt nicht den Neubau stoppen. Ne? Das sagen sie auch gleichzeitig. Also es ist fast ein wenig dialektisch, würde der Philosoph sagen.
Ich will
also
ja nicht den Abzug drücken, aber du zwingst mich dazu, oder was? Also es ist schwierig, ne?
Ja, genau. Genau, das ist so ein bisschen wirklich eine schwierige Gemengelage. Und ja, man will sich jetzt zusammensetzen nach den Osterferien. Das ist schon quasi auch, ich weiß nicht, ob es genau einen Termin gibt.
CDU
aber
und SPD.
Das ist... Ja, vor allem OB und SPD und wollen das jetzt nochmal klären und ja, dann nochmal versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich meine, umgekehrt ist es auch interessant, also erst in der Pressekonferenz vor einer Woche, als die Stadtspitze mit OB und auch Cornelia Zuschke als Planungsdezernentin so ein Zwischenfazit für die Wohnungsbauoffensive gezogen hat, da klang das alles ganz anders, ne? Da ist betont worden, man ist voll im Zeitplan mit all diesen 10 Projekten. Also das ist dann auch für den Außenstehenden dann schwierig zu entscheiden, was stimmt jetzt eigentlich, welche Zeitpläne sind eigentlich gemeint und das geht dann sehr ins Detail. Man muss auch, finde ich, so jetzt als, ja, zwar jemand, der da sich viel mit beschäftigt, aber doch ja dann auch letztendlich ein Außenstehender ist, das ist schwierig nachzuvollziehen, aber finde auch die Kritik, die die SPD dann im Detail übt an einzelnen Projekten, wo ich mich dann frage, ja, ist die jetzt so berechtigt an der Stelle, weil es geht dann zum Beispiel um das Technische Rathaus an der Brinkmannstraße, da soll ja in vielen, vielen Jahren kann ja da frühestens Wohnen überhaupt entstehen und da geht es jetzt wirklich um so einen Planungsschritt, ich will jetzt den Fachbegriff nicht sagen, aber wirklich so eine Vorplanungsstufe, ob die jetzt 2 Monate vorher oder später kommt,
Ich verstehe, was du meinst.
Ein bisschen in Frage, ob diese Grundsatzkritik so rechtfertigt.
Ja, ja, ja.
Und
nee, rosinenpickerisch ist das falsche Wort. Korinthenkackerei ist eigentlich das richtige Wort. Aber ich weiß, was du meinst. Sie suchen nach Dingen, die nicht funktionieren aus deiner Sicht.
Ja, an einigen Stellen. Mhm. An anderen Stellen ist es wahrscheinlich auch wieder berechtigt, ne, dass man da genau hinguckt und vielleicht auch wirklich den Druck jetzt gerade erhöht, dass es nicht so weitergeht wie vorher, ne? Dass sich das immer weiter verzögert. Ja. Ne? Also natürlich kann sich mal was verzögern, das hat Frau Proschmann auch, aber sie sieht ja schon jetzt eine Summe wieder von Verzögerung bei einzelnen Projekten, die so eigentlich nicht vereinbart.
Ja, ja, und also ne, diese Diskrepanz zwischen, die Verwaltung ist eigentlich ganz zufrieden mit ihren Fortschritten und die Opposition sagt aber, es geht viel zu langsam, das spiegelt sich ja dann auch wieder so ein bisschen in dem Streit um eine Zahl, nämlich um die Zahl von 8.000 Wohnungen. Es ist ja so die plakativste Zahl eigentlich dessen, was Stefan Keller damals verkündet hat, nämlich dass bis 2030 8.000 Wohnungen entstehen sollen. Und jetzt ist der Streit da, nämlich was für Wohnungen sind dann eigentlich gemeint, Alexander?
Genau, ja, da hat sich irgendwie das Wording sozusagen auch immer weiter verändert. Eigentlich dachte man am Anfang ja 8.000 Wohnungen auf städtischem Grund, was ja bedeutet, da soll ja besonders preisgedämpft gebaut werden oder bezahlbar gebaut werden. Das ist ja auch eine Vorgabe auf städtischen Grundstücken, 100% bezahlbarer Wohnraum und so weiter. Und sagt der OB aber mittlerweile anders. Der sagt, 8.000 Wohnungen bis 2030 ist so eine Mindestzahl für Düsseldorf insgesamt, weil man einfach sieht, es geht so schwierig voran gerade. Es wird so wenig, wenn so wenig neue Bauprojekte angefasst, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man diese Mindestzahl erreicht. Und da sind eben nicht nur städtische Grundstücke gemeint.
Ja.
Und das wäre natürlich dann schon...
ist nicht ganz so ehrgeizig, sagen wir mal vorsichtig.
Ist nicht nur Zahlenhuberei, sondern da geht's richtig um was.
Ja. Um tausende Wohnungen.
Sebastian sich dann nochmal Sorgen machen müsste, genau, weil das natürlich ein großer Unterschied ist, ob man jetzt auf städtischem Grund diese 8000 Wohnungen schafft und plus alles andere, was in der Stadt gebaut wird, oder ob es nämlich insgesamt nur diese 8000 Wohnungen sind. Und das wäre natürlich dann doch ein deutlicher Unterschied bei der Angebotsausweitung quasi, die man eigentlich haben will in der Stadt.
Ja, plus, Klammer auf, das ist das, was ich wohl schon damals gedacht habe, ach ja, interessant. Wohnraum heißt übrigens nicht unbedingt Wohnungen, sondern da ist etliches mit drin, ne? Also da sind dann auch Kindertagesstätten mit drin und Pflegeplätze und
ach
so. Ich meine, auch okay, ne? So
das wusste ich nicht.
Ja, das ist alles auch so ein bisschen.
Kindergärten sind da mit drin?
Ja, ich möchte, dass auf städtischen Flächen 100% bezahlbarer Wohnraum entsteht, sagt Oberbürgermeister Stefan Keller, schreibt die Stadt auf ihrer Seite. Dies bedeutet, dass auf städtischen Flächen mindestens 60% im öffentlich geförderten Wohnungsbau, aber auch Bau- und Wohngruppen, Senioren-, Azubi- und Studierendenwohnheime und Kindertagesstätten vorgesehen werden sollen.
Ach
also,
so.
Alles gut,
ja,
ich will jetzt auch nicht, ne? Ich bin ja nicht die SPD,
ja,
aber
ja, okay.
Also das heißt halt auch, da muss man auch mal ganz klar sagen, da wird auch vieles mit reingeritten und das ist ja auch fein, aber also da steckt der Teufel aus, finde ich, auch so ein Stück weit im Detail und so. Aber gut, also jedenfalls die SPD sagt, Freunde, 8000 Wohnungen auf städtischem Grund und die SPD sagt, die CDU, der oder beziehungsweise Stefan Keller sagt, im Moment so haben wir das aber gar nicht gesagt. Also da wird's spannend. So, und wer sitzt daneben und isst Popcorn? Die Grünen.
Guckt sich das auch so ein bisschen schon, ja. Ja, einerseits, andererseits muss man sagen, weil das natürlich für die Grünen auch eine schwierige Situation ist, ne? Also man klingt sich quasi aus diesem Opernprozess, wo man ja als grüne Partei auch hätte strategisch argumentieren können, ja, wenn wir schon eine neue Opern bauen, dann soll sie ja wenigstens auch irgendwie grün sein und unseren Ansprüchen entsprechen und so weiter. Und da wollen wir doch bitte mitbestimmen, wie so eine Oper dann sein soll. Oper für alle war ja immer auch ein wichtiges Stichwort der Grünen, haben sie immer großen Wert drauf gelegt. Und da hat man sich jetzt auf der Seite schon völlig ausgeklinkt und plötzlich gibt man auch noch dieses wohnungspolitische Thema ein Stück weit aus der Hand, ne? Weil sich die SPD da plötzlich einklingt. Also da kann ich mir schon vorstellen, bei allen süffisanten Kommentaren, die es da vielleicht so gibt von den Grünen jetzt über diesen Streit, aber man muss sich schon auch mal selbst fragen, so wie man sich da quasi so ein bisschen auch rausgenommen hat an einigen Stellen und da so ein bisschen was aus der Hand gegeben hat, einfach politisch. Aber trotzdem fällt deren Bewertung natürlich nochmal ganz anders aus. Die sagen eben, diese 10 Grundstücke, die da vereinbart worden sind und jetzt ins Schaufenster gestellt werden, aus deren Sicht, das sind alles Projekte, die bekannt sind, die seit Jahren nicht vorankommen, wo es einfach schwierige Gemengelagen gibt mit Miteigentümern, mit Altlasten, wo einfach komplizierte Verfahren stattfinden. Also eigentlich gibt's da nicht viel Neues, ne? Also finden sie auch gut, ja, machen wir das mal ein bisschen systematischer und gucken uns das an und wollen auch nochmal, das ist ja noch so ein weiterer Aspekt der Wohnungsbauoffensive, dass man über diese 10 Grundstücke hinaus insgesamt nochmal guckt, wo hat die Stadt eigentlich irgendwo noch Grundstücke und wo könnte noch Potenziale da sein, wenn man sich mit anderen zusammentut und so. Da sind jetzt auch nochmal 3-4 Grundstücke identifiziert worden, das soll eben auch weitergehen. Also da sind die Grünen auch dafür. Die sagen aber, eigentlich haben wir als Schwarz-Grün hier eben auch weiterhin unsere wohnungspolitischen Hausaufgaben gemacht. Und was ich eben schon angesprochen hatte, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, also wie kriegt man als Stadt einen Hebel rein in diese großen Brachflächen, da haben wir jetzt die Weichen gestellt. Und da sind sie dann mit der SPD aber auch schon wieder so auf einer Meinung, da muss die Verwaltung jetzt aber auch mal liefern und auch umsetzen. Das gibt zum Beispiel einen Ratsbeschluss, dass man jetzt wirklich konkrete Verhandlungen aufnimmt mit dem Glasmacherviertel-Eigentümer, also letztendlich, was ja auch zu Adler zählt, um da jetzt mal voranzukommen. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage bei den Grünen. Also so ganz mit dem Popcorn-Essen ist es vielleicht auf den zweiten Blick dann doch nicht, weil sie natürlich da
Es war ein bisschen polemisch von mir vielleicht.
Ja, genau.
Ein bisschen.
Aber ja.
Naja, abgerechnet wird zum Schluss. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl. Wir sind gespannt, wie das Thema dann noch Fahrt aufnimmt. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch.
Sehr gerne, danke.
Und wenn ihr eine Meinung oder Fragen zu diesem Thema habt oder von irgendjemandem bestimmtes gern mal hier hören würdet, dann schreibt mir, wie Sebastian, eine WhatsApp an 0160 80 80 844 oder eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de. Das geht natürlich auch zu jedem anderen Thema unter der Sonne. Was war das für eine Aufregung, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre neuen Empfehlungen bekannt gegeben hat? Denn da steht drin, ein Ei pro Woche genügt. Und seitdem lese ich überall Artikel zu diesem Thema. Es scheint die Leute sehr zu bewegen. Man muss dazu sagen, dass diese Empfehlung kein Verbot darstellt. Also natürlich kann jeder Mensch auf der Welt weiter mehr Eier essen pro Woche, wenn er oder sie möchte. Sondern es geht darum, dass man sagt, mit einem Ei pro Woche kann man prima alle Ernährungsdinge abdecken, die man so abdecken muss. Man hat dann die nötigen Nährstoffe. Außerdem ist es ganz gut für die Umwelt, wenn man nicht zu viel Eier isst, denn natürlich Tierhaltung führt auch immer zu Ressourcen, die eingesetzt werden müssen, und ansonsten kommt man mit einem Ei pro Woche prima klar. Aber Julia Nemesheimer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne einige Leute, die gesagt haben, das geht doch nicht, ich esse mindestens ein Ei pro Tag. Insbesondere so Fitness-Cracks sind das, die sehr, sehr viel Eier essen.
Das stimmt. Also ich meine, so ein Frühstücksei ist schon was Cooles. Roh als Fitness-Crack für die ganzen Proteine würde ich mir jetzt nicht reinpfeifen, persönlich.
Aber naja, man muss es ja nicht roh essen, um die Proteine zu essen. Du meinst so genau, Rocky-Style, ne?
Ja,
dass man so einen schönen Eiershake
so
trinkt?
Meine Vorstellung, die ich direkt im Kopf hatte irgendwie. Aber
boah, okay.
Oder so als Kater, gegen Kater macht man das aber auch manchmal, oder?
Ich glaube aber, das ist, glaube ich, widerlegt, dass das funktioniert. Also ich habe heute Morgen ein Ei gegessen, es war gegart. Also ich weiß, aber ich überlege gerade, war das einzige Ei? Also ich habe am Sonntag oder Montag? Nee, Montag habe ich ein Ei gegessen. Also es ist schon mein zweites Ei diese Woche. muss man sehen. Kann man nichts machen. Hast du ein Ei gegessen heute?
Heute noch nicht, aber gestern. Weil von Ostern sind ja noch diese ganzen bunten Ostereier übrig, ne? Die müssen ja auch irgendwann weg, und meistens kriegt man sowas ja geschenkt von irgendwelchen Verwandten. Und dann, wegwerfen ist natürlich immer blöd, und bevor sie dann irgendwie im Kühlschrank vergammeln, habe ich gedacht, dann esse ich das mal eben. Aber ich habe tatsächlich.
Wobei die sich ja crazy lange halten mit dieser Lackierung.
Mega,
ne?
Und das irritiert mich immer total, aber ich bin so ein bisschen suspicious. Das ist immer, will das wirklich noch nach 3 Monaten gegessen werden oder so?
Aber 3 Monate vielleicht nicht mehr. Aber man kann sie zum Beispiel einlegen, habe ich gelesen. Du könntest sie schön in einer Essigsud einlegen, dir schön deine eigenen Soleier machen. Wenn du sie mit ein Stückchen rote Beete einlegst, dann kriegen sie auch so eine schöne pinke Farbe. Sieht tatsächlich schön aus. Ich meine, ob man jetzt eingelegte Eier geil findet, okay, aber
es gibt verrückte Ideen auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich habe noch ganz frische Eier bekommen, und zwar 4 Stück von einer von meinen von einer Hühnerbesitzerin, die mit mir gesprochen hat. Und die hat mir einfach so noch 4 Eier mitgegeben und meinte so, die sind ganz frisch heute Morgen gelegt. Und ich so, wow.
Ja, das ist nicht schlecht. Wobei, auch interessant, Fun Fact, frische Eier schmecken gar nicht so gut, weil tatsächlich Eier ja meistens, also auch Eier reifen so ein bisschen und schmecken dann mehr nach Ei, wenn die ein paar Tage rumgelegen haben. Total spannend. Aber da sind wir direkt beim Thema. Du hast dich intensiv mit Leuten befasst, die immer viele frische Eier zu Hause haben. Denn du warst unterwegs bei Leuten, die Hühner halten. Eigentlich schon was, wo ich erstmal gedacht habe, krass, so in Düsseldorf, in dieser doch recht engen Stadt, irgendwie Platz zu finden, um Hühner zu halten, die ja auch ein bisschen Platz brauchen. Es ist schon crazy, aber du hast auch festgestellt, dass das in den letzten Jahren tendenziell so ein bisschen zum Trend geworden ist, oder?
Ja, genau. Das hat mir auch die Stadt bestätigt, weil ich war halt so ein bisschen neugierig, wie viele Leute halten eigentlich Hühner in Düsseldorf oder wie viele Hühner gibt's überhaupt in Düsseldorf? Und die Stadt konnte mir tatsächlich Antworten dazu liefern, weil alle Hühner beim Veterinäramt gemeldet werden müssen. Und dadurch haben die eine ziemlich genaue Datenlage und konnten mir mitteilen, dass sage und schreibe 262 Düsseldorfer Haushalte Hühner halten. Und zwar insgesamt 2205. Was ja schon
Das sind jetzt sozusagen die privaten Hühner, das sind jetzt keine gewerblich gehaltenen Hühner.
Das sind nur die privaten Hühner. Es gibt noch so ein paar Gewerbebetriebe, und da kommt man auf knapp 43.000 Hühner.
Auch nicht so wenig.
Klingt super viel, aber die Stadt meinte, das sind alles so mittelständige bis kleine Betriebe, die da halt ihre Eier produzieren lassen.
Ganz ehrlich, so eine riesige Hühnerindustriefarm möchte ich jetzt auch nicht irgendwie auf dem Stadtgebiet haben.
Das ist richtig. Da kann man auch, glaube ich, ganz froh sein, dass man da sowas nicht hat. Genau, aber
warum halten denn Leute Hühner in Düsseldorf? Also Leute jetzt Privatleute, warum machen die das?
Das habe ich mich auch gefragt und deswegen habe ich ganz viele Leute gesucht und ein paar auch gefunden, die Hühner halten. Und die meisten, also was bei mir ganz viel hängen geblieben ist, ist, dass alle gesagt haben, dass es so unglaublich entspannend ist, Hühnern bei ihrem Dasein zuzugucken. Also das ist so total schön und entspannend und ruhig wäre, wenn Zen. Die so durch den Garten laufen und picken und da Sachen machen können und so. Und
Hühner-Zen.
Genau, dass das so mit einer der Gründe ist, warum ganz viele sich Verrückt. Dafür entschieden haben.
Okay, also mit anderen Worten, die machen das, weil es sie entspannt. Ist wirklich so ein Hobby-Ding. Die machen das nicht, weil sie Eier jetzt haben wollen.
Genau,
sowas.
Die meisten machen das, glaube ich, wirklich, um so ein Hobby zu haben. Jetzt weniger für die Eier. Das sind teilweise auch wirklich, glaube ich, zu viele. Also wenn man so, keine Ahnung, die meisten, mit denen ich gesprochen hatte, hatten so 5 bis 7, manchmal ein paar mehr Hühner. Aber wenn jedes Huhn ein Ei pro Tag legt, ist jetzt ein bisschen viel. Manchmal sind es natürlich auch weniger und ältere Hennen legen auch keine Eier mehr und so. Ab einem gewissen Zeitpunkt, aber trotzdem 5 Eier pro Tag, das überschreitet diese Richtlinie von der Deutschen Ernährungsgesellschaft ja doch ein wenig, sag ich mal.
Ja, schon.
Und dann muss man ja gucken, wohin mit den Eiern. Und ganz viele verschenken dann entweder an die Nachbarschaft oder geben das für einen kleinen Betrag ab oder so oder mit der Familie zusammen. Da hatte ich auch einen netten Herrn aus Rath, der mir erzählt hat, dass er auch wegen seiner Schwestern überhaupt die Hühner angeschafft hat, weil er halt den Garten hat. Er dann dort seinen Garten zur Verfügung gestellt hat, um da den Stall zu bauen, um die Hühner dann da zu halten.
Das war tatsächlich eine meiner ersten Fragen. Legen Hühner tatsächlich ein Ei pro Tag, wie man es so sprichwörtlich kennt? Ja, und das ist tatsächlich so, das ist ja super spannend.
Also das kommt auf die Rasse an tatsächlich. Es gibt halt natürlich so Hybrid-Industrie-Hühner, die wirklich jeden Tag ein Ei produzieren. Das ist wirklich sau viel. Die meisten Hobby-Hühnerbesitzer wollen das aber gar nicht so. Die halten sich halt eher so Rassehühner oder irgendwelche anderen Arten, die halt ein bisschen weniger. Also irgendwer meinte so 180 Eier pro Jahr kommen so ungefähr zusammen. Die haben ja auch so ein bisschen viel, ne? Saison in Anführungszeichen. Also über den Winter wird dann nicht so viel Ei gelegt und im Sommer, Frühjahr wird es dann wieder mehr. Und dann hat man da
schon. Man hat ja auch nicht nur ein Huhn, ne? Genau. Man hat ja wahrscheinlich mindestens 5 oder so oder 10.
Man sollte schon ein paar mehr zusammenhalten als nur eins. Sonst.
Die sind glücklicher im Schwarm.
Genau.
Im Schwarm.
Und
in der Schar.
Ja. Die Hühnerschar.
Sagt man bei Hühnern. Nein, die Hühnerschar sagt man schon, ne?
Ich glaube schon.
Okay, spannend. Aber und ich meine, klar, wahrscheinlich, wenn man schon als Hobby Hühner hält, dann hält man sie natürlich nicht irgendwie auf engstem Raum im Käfig, sondern dann macht man es den Hühnern auch schön. Ja. Aber die brauchen schon recht viel Platz, oder? Die müssen irgendwie im Staub baden und scharren und so.
Genau, also es sollte schon viel Auswahlmöglichkeiten sein. Also insgesamt brauchen Hühner ja so ein bisschen Rasen zum Picken, ein bisschen was zum Sandbaden, wie du gerade schon sagtest. Aber auch, dass es jetzt keine komplette Freifläche ist, sondern irgendwo auch so ein paar Hecken sind, wo die Hühner sich verstecken können, wenn sie irgendwie Gefahr wittern oder Angst haben und sowas, dass sie sich auch unterstellen können. Natürlich das Häuschen, den Stall, wo sie reingehen können, wie sie möchten und so. Da gibt's schon auch einige verrückte Sachen, also so elektrische Klappen, die dann per Zeitschaltuhr oder elektronisch irgendwie aufgehen zum Morgengrauen und in der Dämmerung wieder zugehen und sowas, damit man nicht permanent da sein muss und auf- und zumachen muss, weil die ja schon relativ früh aufstehen, gerade im Sommer, so mit Sonnenaufgang. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich morgens halb 5 die Hühner rauslassen möchte.
Aber das müssen die dann, die Leute, die Hühner halten, die müssen früh aufstehen?
Also ja, schon, sollte man machen. Also man kann die natürlich ein bisschen länger drin lassen und kann sie erst um 7 rauslassen. Da drin gehen die jetzt nicht kaputt oder so.
Yes.
Und machen auch keinen, machen auch keinen.
Ich meine, die kennen ja kein Wochenende, die Viecher, ne?
Nee.
Ich meine, die schlafen ja nicht am Sonntag bis 10, weil sie am Abend davor lange weg waren.
Absolut nein. Und man erzählt mir auch, man stellt schon seine eigenen Routinen auch so ein bisschen nach den Hühnern um. Also einer meinte, dass er eigentlich voll der Langschläfer sei, aber wegen der Hühner jetzt halt immer direkt früh morgens aufsteht, erst die Hühner, dann die Katzen, dann die Familie, also so ungefähr ist die Reihenfolge. und das fand ich sehr niedlich irgendwie, dass das sich so ändert auch mit den Hühnern.
Ich meine, man könnte ja auch einfach so lange ausgehen, bis der Morgen graut und dann die Hühner einfach rauslassen und dann ins Bett gehen.
Das stimmt, so. Das könnte man auch machen.
So, wenn man das aushält. Ist das denn teuer, Hühner zu halten?
Ich würde sagen, schon. Also man hat ja einige Kosten, die da zusammenkommen. Man hat Tierarztkosten, man muss das Gelände stellen, den Stall bauen. Erstmal, das sind natürlich einmalige Kosten, die dann, die Reinigung muss ja auch vorgenommen werden. Gegebenenfalls, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Milben bei den Tieren entdeckt werden oder so, muss man den kompletten Stall einmal grundreinigen, desinfizieren, sonst was. Ansonsten, die Anschaffung ist jetzt nicht so teuer, außer man will so ein ganz spezielles Rassehuhn. Man vermeidet zwar den Eierkauf im Supermarkt oder auf dem Markt, aber hat halt natürlich ansonsten diverse Kosten und Futter ist natürlich auch noch mit dabei. Das muss man natürlich auch bezahlen. Das fand ich auch ganz spannend. Einer, der seine Hühner im Kleingarten halten darf, also der hat das abgeklärt mit seinem Verein, der hat tatsächlich auch die Unterstützung von seiner Firma dafür bekommen. Also die Firma unterstützt ihn finanziell dabei, seine Hühner zu halten und bekommt dafür die Eier und kann die dann an Kunden verschenken zum Beispiel.
Okay.
Und unterstützt halt so ein bisschen damit. Und das ist eigentlich für ihn eine super Lösung, weil es halt geben und nehmen ist. Und er braucht so viele Eier natürlich nicht. Und dann hat er halt einen dankbaren Abnehmer und die Firma hat noch mal was sozial Gutes getan, ein bisschen.
Ja, das ist doch ganz cool eigentlich. Also ich meine, Hühner sind das eine, aber was ja öfter mal so in einem Stadtgebiet für vielleicht ein bisschen Ärger sorgt, sind Hähne, ne?
Ja, natürlich, die Krähen halt. Es ist schon nicht leise.
Wecker einfach, dafür sind sie da, ne?
Ja, dazu hatte ich letztes Jahr schon mal einen Artikel geschrieben, als es in Fennhausen ein großes Problem mit einem Hahn gab, der hieß oder heißt eigentlich immer noch Bigfoot. Er lebt nämlich immer noch dort.
Oder so ein provozierender Name.
Er ist schon sehr imposant. Ich habe ihn mir damals angeschaut und auch sehr schön natürlich, aber halt auch sehr laut und zumindest ein Nachbar von den Hühnerhaltern und den Hahnhaltern vielmehr, hat tatsächlich ein kleines Problem damit. Also die versuchen, den Hahn ein bisschen loszuwerden, aber die Besitzerin wehrt sich vehement dagegen.
Okay, aber das ist dann tatsächlich wahrscheinlich einfach wirklich ein Dezibel-Ding, ne?
Ja, also absolut.
Man misst dann wahrscheinlich einfach wirklich die Lautstärke und auch ein Hahn darf nicht lauter sein als alle anderen Menschen.
Genau, also muss schon das auch ein bisschen
verhalten. Vier. Ja.
Absolut. Also es ist wirklich ein bisschen tricky auch diese ganze Geschichte. Die Besitzerin hat mir damals ganz viel erzählt, dass sie ganz viele Maßnahmen ergriffen hat, dass der Hahn nur ab dann bis dann raus darf und sowas zum Beispiel, dass der gar nicht erst morgens um vier anfängt zu krähen und sowas, also mit Schallschutzmaßnahmen den Stall abgedichtet und sowas. Also insofern, alle anderen Nachbarn beschweren sich auch nicht, das ist irgendwie nur einer und dann, naja. Also manchmal kann es gut gehen und man kann da gewinnen und den Hahn behalten, wenn man nachweisen kann, dass er nicht allzu laut ist. Aber manchmal hat man halt auch Pech und muss den Hahn dann irgendwie abgeben. Das ist natürlich traurig, aber per se kommen Hühner auch ganz gut ohne Hahn aus, tatsächlich.
Ach, da kann man mal sehen. Darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal. Ganz herzlichen Dank, Julia Nebelsheimer.
Gerne, es war sehr schön. Vielen Dank.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Ein kunstvoller Abend im Mondlicht. Voller Inspiration, Überraschungen und seltener Gelegenheiten. Mit der Dämmerung beginnt eine Reise in die Welt der Künste und Kulturen durch über 50 verschiedene Locations. Es gilt, unzählige Ausstellungen, Performances, interaktive Exponate und außergewöhnliche Orte zu entdecken. Es öffnen sich die Türen von Museen, Galerien, Offspaces und Ateliers mit regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Drinnen und draußen. Staunen, nachdenken, fühlen, schmecken, begegnen, hören, mitmachen und tanzen. Die Düsseldorfer Nacht der Museen. Am 27. April 2024 von 19 bis 2 Uhr. Eine Nacht, 50 Locations. Tickets für 17 Euro gibt es jetzt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Locations und auf nacht-der-museen.de/Düsseldorf. Von allen Podcasts, die ich mache, ist mir der Rheinpegel natürlich der liebste. Aber sehr dicht danach kommt Brunch, ein Podcast rund um Genussthemen. Ich spreche jede Woche mit Produzenten oder Händlern von Lebensmitteln und mit Köchinnen und Köchen. Und das ist natürlich für einen Foodie wie mich der absolute Traum. Und vor ein paar Wochen war ich in Bilk im 2023. Das ist der Name des Fine Dining Restaurants und gleichzeitig das Jahr, in dem Lukas Jacobi es eröffnet hat. Lukas ist Koch und das 2023 ist sein erster wirklich eigener Laden. Und schon damals bei unserem Gespräch war mir klar, Lukas hat Ehrgeiz, Lukas hat Biss, der will mal hoch hinaus. Tja, und zack, jetzt ist es schon soweit. Ende März hat der Guide Michelin verkündet, welche deutschen Restaurants 2024 ein oder mehrere Sterne bekommen. In Düsseldorf gibt es ja nur Ein-Sterne-Läden, dafür aber 9 Stück. 2023 standen noch das Phoenix im Dreischeibenhaus und das Dr. Kosch drauf. Beide sind jetzt aus unterschiedlichen Gründen geschlossen. Neu dazugekommen sind 2024 das Jay in Friedrichstadt und das 2023 in Bilk. Ein super Anlass, euch mal ein Stück meines Gesprächs mit Lukas vorzuspielen. Bitte sehr. Ich bin in einem von Düsseldorfs, ich würde sagen, sympathischsten Stadtteilen, weil irgendwie normalsten Stadtteilen. Ja, und da zog Lukas Jacobi schon und hat eine Meinung dazu.
Der ist
dazu.
Auch sympathisch, ne?
Lukas Jacobi ist auch sehr sympathisch. Ich habe aber auch schon jetzt in ungefähr 10 Minuten gemerkt, du hast auch zu vielen Dingen eine Meinung und das sagst du auch, ne?
Ja, da gibt es leider keinen Filter manchmal zu.
Na, ist auch vollkommen okay. Was hältst du denn von Düsseldorf-Bilk?
Tatsächlich werde ich immer oft gefragt, warum hier? Das war einfach der einzige Land, der keine Abstandszahlung hatte. Ergo spart man sich viel Geld. Der stand leer. Konzept war das Konzept. Dementsprechend kein Geld ausgeben, um Geld auszugeben, um das rauszuwerfen, wofür man Geld ausgegeben hat. Aber die Brunnenstraße, super coolen Ruf, Bilk auch. Komm, ist das neue Flingern, sagt man ja auch so gerne. Mhm. Direkt Brunnenstraße, älteste Kino, viele Cafés, viele Künstlerateliers. Das ist tatsächlich, glaube ich, ganz cool, Bilk. Wir sind super stadtnah. Trotzdem irgendwie so, dass die Mieten noch nicht so sind wie in der Stadtmitte, muss man einfach mal sagen.
Und ich finde ja super Fine-Dining-Konzepte, die nicht da sind, wo man sie erwartet. Und ja. Ich meine, hier ist es halt wirklich so, ne, Apotheke, Reinigung, Dönerladen, dein Restaurant so ungefähr so.
Das ist der Kreislauf. Ja, nee, tatsächlich. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich nicht denke, dass man für ein Fine-Dining-Konzept Laufkundschaft braucht und die Lage sehr sekundär ist in der Hinsicht, Leute gehen ja gezielt bei mir essen, um mein Essen zu probieren.
Ja.
Und da ist dementsprechend nur wichtig, dass man irgendwie eine gute Bahnanbindung hat in der Stadt. Wir haben hier Bilk S direkt vor, man ist in einer halben Stunde in Köln. Man hat München-Gladbach direkt mit der S-Bahn, du hast die neuen Linien, du hast noch die alte Linie. Und du kannst überall hier umsonst parken, theoretisch, was schwierig ist, aber machbar ist. Hm. Und hier sind 3 Parkhäuser direkt innerhalb von 5 Minuten zu Fuß.
Hm.
Und am Ende habe ich 10 Tische. Das kriegt man dann schon... Ja. Runtergespielt.
Ich schätze schon, dass du, Laufkundschaft im Sinne von, ach, guck mal, hier ist ein Restaurant, wir haben noch gerade Hunger, lass mal rein.
Das hatten wir in 4 Monaten, also jetzt haben wir praktisch 4 Monate auf.
Ja.
Hatten wir 2-mal.
Genau.
Einmal war der Kinofilm kacke. Und einmal wollten die was und hatten keinen Platz bekommen und haben gedacht, wir gehen einfach vorbei.
Ja, ja, aber was ja schon wegfällt, ist, dass einen so Leute so sehen in bestimmten Gegenden und denken, ach, guck mal hier, da müssen wir auch mal hingehen. Ne? Und, also meinst du, das stört das oder fehlt dir, dass du gesehen wirst, weil du in einem bestimmten Viertel bist?
Ich glaube, dafür bin ich an sich als Person zu laut, dass das passieren könnte.
Also du holst dir deine Publicity woanders her.
Man hat sich ja irgendwie, ich war jetzt irgendwie schon ein Jahr Küchenchef, zuletzt in Hillen, da hat man sich ja schon einen Namen irgendwie aufgebaut, hat 2, 3 Auszeichnungen gekocht. Dann bin ich auch kein leiser Zeitgenosse und wir sind da schon... Man hat eine gewisse mediale Präsenz. Vor allem vor Eröffnung habe ich 4 Monate am Stück jeden Tag was gepostet. Die Krass. Leute mit der Baustelle, dann ist man im Algorithmus drin.
Instagram?
Ja, nur Instagram dann. Und dann hatte ich vor Eröffnung, als ich das Menü gepostet habe und das Öffnungsdatum, 18.000 Profilaufrufe, obwohl ich erst 1.000 Follower hatte.
Mhm.
Weil man hat irgendwie einen Algorithmus dann reingespielt wird, wenn man sich für Food interessiert. Dann war Mr. Düsseldorf da, Foodie Düsseldorf, Düsseldorf Food Guide, Eröffnungsfeier, so.
Machst du manchmal nachts auf und denkst, oh scheiße.
Das war vor der Eröffnung. Also ich bin echt ein schlechtes Beispiel für eine Selbstständigkeit, weil es alles sehr komisch irgendwie funktioniert hat, ganz schnell, nicht so wie man sollte. Also ich hatte jetzt nicht einen klassischen Businessplan. Der Banker hat bei mir gegessen, das hilft immer viel. Mhm. Und dann wird die Gesellschaft abgelehnt wegen dem Namen. Da muss das neu gemacht werden, da muss der Vertrag. Und das, also ich, das war damals so ein bisschen mehr, aber man lernt relativ schnell, dass Geld nur eine Zahl ist, egal ob im Minus oder im Plus, tatsächlich.
Ja, okay. Aber es ist schöner, wenn sie im Plus ist, oder?
Ja, das, solange du Cashflow hast, ist das auch egal, muss man auch mal zugeben. Aber nee, das ist, Es ist sehr viel Stress. Es ist auch sehr belastend. Ich bin jetzt auch nicht mehr so in der Balance, wie als ich noch nicht gearbeitet hatte vor Eröffnung. Hm. Weil es einfach wirklich 100 Stunden die Woche sind.
Was heißt das, nicht in Balance sein?
Ja, es ist halt nur Arbeit, nichts anderes. Also okay. Ich arbeite halt einfach die ganze Zeit von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts.
Was würdest du denn gerne machen, wenn du Zeit hättest?
Ich würde mal gerne wieder zum Sport gehen. Wär cool.
Was machst du für Sport?
Ja, Kraftsport. Also ich war früher sehr adipös. Aha. Da habe ich 130 Kilo abgenommen.
Wow.
Und ja, jetzt habe ich aber auch wieder 20 drauf, seit Eröffnung in 4 Monaten.
Gut, von 130,
die ja, 20.
Aber ich weiß, was du meinst. Ne?
Also
ja,
von 250 auf 130, 120.
Ja.
Und jetzt bin ich aber, glaube ich, schon wieder bei 145.
Okay, krass. Mal. War das bevor oder nachdem du angefangen hast, Koch zu sein?
Während Koch zugenommen, aha, dann über Corona arbeitslos gewesen, dann im Jahr 100 Kilo abgenommen, das dann gefestigt, wow, und dann haben die Krankenkassen da vielleicht nicht so optimal reagiert, dass mein Körper so weitermachen kann, wie er konnte, weil ich halt einen Fettschwitz hatte etc. Die haben die OP abgelehnt. Dann ein halbes Jahr Einspruchsverfahren, MDK.
Oh Mann.
Dann hatte ich einen Fettschwitz, eine Resektion und ja, alles mit 29 und noch selbstständig.
Dann halt, ja, und also das heißt ja auch einfach, ein bisschen ist das auch ein Berufsrisiko für dich dann an der Stelle, oder?
Ja, 1000%. Ich hatte am Montag einen Kochkurs mit Ärzten. Da meinten, ja, Lukas, du hast immer nur Stress, du hast immer Cortisonausschüttung, ergo hast du keinen Stoffwechsel. Habe ich mal drüber nachgedacht. Hört sich sinnig an. Hm. Dementsprechend muss man ein bisschen die Balance finden, aber am Ende bin ich Jungunternehmer. Ich habe noch einen großen Berg vor mir, ich möchte noch viel erreichen. Wir haben jetzt auch aufgestockt, also ich habe noch einen Koch eingestellt, den Melvin. Hallo Melvin.
Hallo Melvin.
mit dem Jonas dabei. Der Jonas ist jetzt 2 Jahre bei mir, wir sind ein cooles Team. Das ist auch die Freiheit, die ich mehr brauche, um mehr für die Gäste. Ich bin ja sowohl Küchenchef wie Inhaber, auch Gastgeber. Hm. Also du sitzt 20 Zentimeter von uns weg, hart formuliert, wo wir kochen.
Ja.
Und am Ende geht es ja hier um meine Person in Hinsicht, dass ich die Marke bin, die hier verkauft wird und jeder Gast ja auch erwartet, dass ich da bin.
Ja, ja, klar.
Dementsprechend bin ich halt auch Gastgeber und das ist halt die Freiheit, die ich mir dann auch.
Und du gehst auch ans Telefon, wenn sie anrufen.
Nicht nur das, ich beantworte auch jede Mail und bringe den Müll montags raus.
Crazy, ne?
Ja, und mach noch meine Hand in den Abfluss, obwohl ja, ich dachte, ich möchte das nie machen, wenn ich Chef bin. Aber für Joni mache ich das gern.
Ich habe gelesen, du hast im Victorian gelernt. Ja, das ist ja in Düsseldorf ein bisschen legendärer Name, ne?
Das ist primär richtig, ja. Mhm. Klassisch französisch. Ich glaube, ich bin auch der einzige Azubi, der im Victorian im Bistro Probe arbeiten musste.
Ja, da sind immer ganz viele Promis hingegangen.
Ja, ja, tatsächlich.
Und war, wenn du es heute beurteilst, ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile, gibt es das ja so nicht mehr?
Genau.
War das gut? Ist das was, wo du sagst, yo, das hat mich geprägt?
Also ich würde, also sicherlich ein guter Laden, aber es ist auch schon der schlechteste Laden, in dem ich jemals gearbeitet habe.
Aber es ist immer noch ein Sternerestaurant. Was vielleicht mehr über die Läden aussagt, über die du dann noch gearbeitet
genau,
hast.
Genau, das ist tatsächlich die Aussage, die ich treffen wollte. Der Victorian ist ein guter Ausbildungsbetrieb, ist auch ein Ausbildungsbetrieb in der Hinsicht, wir haben, glaube ich, 3 Festangestellte und 10 Azubis. Mhm. Und beim Koch ist es in der Hinsicht relativ einfach. Je mehr man arbeiten möchte, umso mehr muss man arbeiten, umso mehr wird man geknechtet. Doch ein guter Betrieb, da hat man halt alles gehabt, sowohl Bistro wie das Gourmet. Da hat man halt auf dem Samstag auch 1000 Teller geschickt, weil das Bistro halt immer voll war, weil das Ding war gesehen werden. Über die Kalbsleber Berliner Art bis zu 500 Hummern am Tag, zu deinem 6-Gänge-Menü mit Patty-Vorwagen etc. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Also muss man sagen, ich hatte aber auch 3 Ausbildungsbetriebe. Weil ich schon immer wusste, was ich möchte und dann das Victorian. Also ich habe erst so, ja, was heißt Pseudo-Fine-Dining, aber die haben mittlerweile auch einen Stern in der Eifel, kleines Hotel, das hat aber nicht richtig gepasst, weil ich habe vorher angefangen, da hieß es, du darfst du deinem eigenen Abi-Ball, da hat der Chef gesagt, geht doch nicht, da war ich auf meinem eigenen Abi-Ball nicht, weil der Chef mir doch nicht freigegeben hat. Hm. Ich sagte, ja, tschüss. Dann war ich in Wermeskirchen im Sternenrestaurant, die aber auch viel Veranstaltungen hatten, da habe ich dann irgendwie nicht eingesehen im ersten Lehrjahr, Pausen für Kartoffelkartoffeln nachzuarbeiten, sagen wir es mal so rum. Mhm. Und dann halt ins Victorian eigentlich nur Fine Dining mit dem Bistro, was halt aber auch einfach sinnig ist.
Ja.
Genau. Dann habe ich über Erasmus tatsächlich ein Stipendium gemacht in die Breie, 3 Sterne für 50 of the World, Johnny Burr. Und wollte eigentlich auch da bleiben. Die haben mir das auch angeboten, hatte die Ausbildung nicht fertig. Und gesagt, ja, meine Eltern haben gesagt, ich muss erst meine Ausbildung zu Ende machen. ich komme dann, wenn ihr wieder frei habt, ja, wir melden uns. Dann bin ich in der Zwischenzeit in Sagatas gegangen, zum Jörg Nissmann, der jetzt das Jail eröffnet hatte. Mhm. Da war ich Patisserie, habe an die Vorbesprechung übernommen, ein paar Rezepte von denen bekommen, 2 auch mit denen zusammenarbeiten. Das war ja einer der besten Patissiers der Welt oder ist einer der besten Patissiers der Welt. Dann war ich in die Breite, 3 Sterne, Top 50 of the World. 10 Monate nach der Ausbildung war ich praktisch schon Chef de Party, also Abteilungsleiter, 10 Leute unter mir. Und dann war ich da 1,5-2 Jahre. Dann Christian Bau, 3 Sterne, französisch-japanisch. Und dann war ich Sous-Chef bei Nagaya. Hier ließ doch auch einen Stern.
Das interessiert mich mega, ja. Weil ich mir vorstelle, dann im Nagaya zu arbeiten, das ist eigentlich ein bisschen dann noch eine andere Welt, oder? Trügt der Eindruck? Also weil die japanische Kochkultur
ja, es ist sehr japanisch geprägt, das ja. Auf jeden Fall, aber beim Bau ist ja auch japanisch-französisch ja. Und ne, man hat dann schon auch dieselben Produkte etc.
Aber also, ich frage deswegen, weil ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich habe zum Beispiel mal gelernt, der japanische Koch hält sein Messer anders als der französische Koch. Ist das, spielt das eine Rolle dann oder ist das Legende das, und nicht so wichtig eigentlich?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich der Koch war mit dem stumpfesten Messer, der jemals beim Nagaya gearbeitet hatte zu Beginn.
Haben die mit dir geschimpft?
Ja, doch, der Yoshi. hat sich alles eingefügt.
Du hast dann mal deine Messer geschärft.
Ja, das ist
widerstrebend.
Jetzt habe ich eine Schleifmaschine, feiere okay. Ich mega, jeder andere wird es glaube ich schwierig finden. Aber es ist ein Unterschied, wie man was schneidet. Eine Karotte gewürfelt schmeckt anders wie eine Karotte im Stift tatsächlich. Mhm. Ne? Wir haben ja irgendwie so eine pseudo-asiatische Note, obwohl ich die gar nicht mehr. Wir haben eine Aromatik,
hier bei dir.
Genau, mhm. Die ein bisschen südostasiatisch wirken könnte,
ja.
Aber eine regionale Basis einfach hat. Und
sag mal ein Beispiel.
Wir haben eine Lachsforelle mit Kimchi. Das ist Kimchi, koreanisches Nationalgericht.
Eingelegter Kohl,
genau, fermentierter
scharf,
Kohl,
fermentiert,
genau.
Scharfsäuerlich.
Genau, das ist, ja. Wir machen den Kimchi als Beurre Blanc, also viel Fett dabei, viel Säurestruktur. Die Basis ist ein fermentierter Kohlsaft als Weinersatz sozusagen. Dann machen wir selbstgemachten Kimchi und kochen so eine relativ Sauerkraut-Bouillon, Sauerkraut-Velouté-Basis, fügen das alles mit Butter zusammen.
Ja, Beurre Blanc ist eine mit Butter montierte ja. Weiße, helle Soße.
Ja,
ne?
Genau, eigentlich ist das reduzierter Weißwein mit ein Teil Butter, tschüss.
Ja.
So, das ganze Gericht wirkt super asiatisch, obwohl es komplett regional ist. Die Lachsforelle kommt aus Wipperfürth, also ich komme aus Haifa im Sauerland. Wipperfürth ist das erste am Bergischen praktisch,
ja.
40 Kilometer von hier.
Ja.
Der Spitzkohl und die Birne kommt aus Duisburg, Ingwer und Chili kommt aus Hahn. Wir haben ein kleines Gewächshaus, möchten das dieses Jahr auch ausbauen.
Ja.
Und wir fermentieren halt alles selber. Ist es Kimchi oder ist es regional? Also es ist innerhalb von 40 Kilometern zubereitet. Die Fischsoße fürs Kimchi ist aus den Lachsforellenabschnitten selbst angesetzt, also wir fermentieren alle selber hier.
Mhm.
Dementsprechend sage ich immer so eine pseudo-asiatische Note, obwohl es eigentlich keine asiatische Note ist, weil es einfach ein deutsches Gericht ist. Also wir denken halt irgendwie.
Na also, gut, aber die Aromenwelt ist die Aromenwelt, ne? Also es genau. Sind regionale Zutaten, aber trotzdem bedient es sich ja an einem Profil, was woanders herkommt.
Ja, aber das Profil ist eher Säure, Schärfe, Salz, Umami.
Ja, ist aber immer so.
Ja, also. Charakterküche voll auf die Fresse, das ist immer so ein bisschen der Slogan. Also, wir haben es immer so, also hart formuliert könnte beim Marketing sein, magst du es nicht, würzig, verpiss dich. Mhm. Also ganz hart formuliert.
Mhm. Also so die sanften Aromen.
Ach, elegant bin ich nicht. Also hier war Sebastian Nege letzte Woche essen, der Fernsehkoch.
Mhm.
Und er meinte, er mag das, wenn man das Essen isst, den Koch sieht und das passt. und das gibt es heute selten. Also wir sind sehr charakterstark, ja. Sehr an der Grenze, sehr würzig.
Mhm.
Und nicht belanglos, also wirklich straightforward.
Ja.
Und die Leute sagen mir, es ist super intensiv. Das gibt mir auch sehr viel Seelfrieden, weil 99% der Leute finden es richtig cool.
Ja.
Und der 1% sagt halt, der kann nicht kochen, ist komplett überwürzt.
Fair enough,
gibt mir viel. Es ist halt eine Handschrift, es ist eine Stilistik, es ist ein Angebot.
Ja, okay.
Das Gute ist, wir haben ja jetzt Mundpropaganda, Buschfunk. Die Leute ja. Kommen jetzt aus Empfehlung von Leuten, die selber nicht mehr hier essen, sondern wurde empfohlen.
Ja.
Und wir haben maximal 100 Gäste in der Woche.
Aha.
Maximal. Wir sind in Düsseldorf. In dem Konzept, was wir fanden, ist das Einzugsgebiet. Also wir haben Leute aus Wesel, aus Krefeld, wir hatten Leute aus Frankfurt, wir haben welche aus Koblenz, wir hatten schon welche aus Berlin da, vor allem wegen dem Veganen.
Ja.
Am Ende geht es ja nur um Qualität. Und dann ist alles sehr sekundär.
Mhm.
Also ich verdiene auch lieber weniger Geld und wir sind besser, als dass wir mehr Geld verdienen und schlechter sind. Also die Qualität ist immer der Ansporn. Aber auf der anderen Seite möchte ich ein sehr fairer Gastronom sein, was wir glaube ich sind. Wir sind für das, dass wir hochpreisig sind, sehr fair. Ich koste 0,75 Wasser 3,50. Ich koste einen Kaffee 2 Euro. Weil ich finde es immer schwierig, dass der Rest so kalkuliert ist, dass man dann für ein Wasser auf einmal 10, 12, 14 Euro bezahlt. Weil das ist halt Abzocke. Und am Ende gibt es immer Preise in der Gastronomie, wo die Leute... Ein Gast hat aber gesagt, Lukas, kannst fürs Essen den Preis nehmen, du möchtest, weil das ist deine Kunst, das ist dein Handwerk, du bestimmst den Preis. So, da muss man sagen, hier kosten 9 Gänge so viel wie woanders 6 Gänge. Das ist halt einfach so. Und da sind wir wahrscheinlich sogar noch günstiger. Sie kosten gerade 9 Gänge 165 Euro.
Hm.
So,
hilft das Regionale
ja,
dabei?
Ja, voll. Also Nachhaltigkeit ist auch einfach wirtschaftlich. Also hier gibt es vom Essen her nichts, was weiter als 250 Kilometer her ist, außer Kaffee, Schokolade und Gewürze. Das ist das Einzige. Also wir sind so 80-85% umlandsregional innerhalb von 100 Kilometern. Dann sind wir so 10-15% Grenzland regional, ich möchte halt Fisch aus der Nordsee benutzen, ergo Holland, 250 Kilometer von hier.
Ja.
Aber ich möchte nicht nur Süßwasser, ich möchte halt auch mal jetzt ein Ludemeer benutzen.
Ich habe mich ehrlich gesagt totgelacht, als ich im Nobelhart und schmutzig war und was ja brutal lokal sein soll, ne?
Und Pfeffer benutzt.
Erstens das, na, jedenfalls kam sie dann irgendwann mit einem Gang, wo Käse drin war, und gesagt, ja, also beim Rummichkäse machen wir eine Ausnahme.
Ja, das ist das Problem, das ist das Problem bei Dogmata. Ich mag keine
Dogmata. Dann muss man es halt nicht vorher erzählen.
Ich bin halt transparent und ehrlich. Ich sag, jo, das geht bei uns, aber ich bin auch nur zu 80%. Also Bio, Demeter, das ganze Gemüse, eigenes Gewächshaus, teilweise Selbstversorger. Ich sammle selber die Pilze mit den Jungs.
Wahnsinn.
Wir machen Beeren, also sammeln die Beeren selber. Super viel Süßwasserfisch und so, einfach was jetzt aus dem Rhein und so kommt. Dann muss ich sagen, ich benutze einen Wels und kein Steinbutt. Steinbutt kostet viermal so viel wie der Wels, aber das Feedback der Gäste ist zu diesem Gang ist halt genauso gut wie ein Steinbutt. So, und das ist dann ja dann mein Handwerk, meine Kunst in Anführungsstrichen oder das, was ich gut kann. Und am Ende ist es dann schön, wenn der Wels genau dieselbe Anerkennung bekommt wie der Steinbutt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission hier. Wir benutzen nur so BCD-Cuts vom Fleisch, Wagyu aus der Eifel, vom Niederrhein, Schwein aus der auch von mir rein oder von der Pfalz jetzt, aber es ist ein Freund von mir. Wir haben einen eigenen Jäger, der hier schon gearbeitet hat, ein Praktikant. Der Steffen, wir kommen aus Darmstadt, da haben wir wild gejagt von jemandem, der hier weiß, was mein Anspruch ist. Das ist ja auch nicht mehr nachhaltig, das sind 180 Kilometer. Weil es auch nicht so viel wild. So, die haben jetzt eine eigene Schweinezucht, theoretisch. Die haben jetzt Proben geschickt, war auch sehr gut, muss ich aber gucken. Da haben wir jetzt regionaler auch was. Hier gibt es nie was von Übersee, was irgendwie Fisch, Fleisch oder sowas angeht. Und dann sind wir halt Zero Waste. Also ich habe vielleicht im Monat, der einzige Biomüll, den ich habe, ist von Fonds nach dem Kochen. Und da machen wir gerade sogar noch von dem veganen Jus-Gemüse einen Dip zum Brot. Weil meine Mama hat immer beim Sonntagsbraten das Gemüse mitgemixt in der Soße.
Ja.
So ein bisschen Kindheitsgeschmack von mir. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt guck mal, wie viel Gemüse das hier ist. Also die vegane Jus ist teurer wie die nicht vegane, weil der Kilo Pilz kostet mich 30 Euro. 35 Euro Knochen nicht. Die sind deutlich günstiger. So, aber dann knall da mal 5 Kilo Pilze rein, dann kommt das noch, dann hast du auf einmal 400 Euro nur an Gemüse für die Jus, wo du am Ende vielleicht 2 Liter rausbekommst. Ich lasse das mal verarbeiten, lass das mal drüber nachdenken. Dann haben wir daraus praktisch mit Erbsenprotein eine kleine Paté-Geschichte gemacht. So, das ist halt ganz spannend.
Ja.
Aber es ist halt nachhaltig und halt auch interessant wirtschaftlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil am Ende bezahle ich ja auch für die Knochen beim Fisch mit und so, und dann machen wir daraus Fischsoße.
Wer das alles probieren will, wer im 2023 essen will bei Lukas Jacobi oder wer sein Kochbuch lesen
vegan
möchte.
Vegan kochen Ukraine. Ich habe ja sogar noch ein Kochbuch.
Überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Aber macht nichts. Wer sich das angucken möchte, der kann die Informationen in den Shownotes zu dieser Episode finden. Lukas Jacobi, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Reservieren. So. Das kommt nicht raus.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke.